Kapitel 16. Krishna bezwingt die Schlange Kalia. Als Sri Krishna sah, dass die große schwarze Schlange Kalia das Wasser der Yamuna vergiftet hatte, bestrafte er Kalia und zwang ihn, die Yamuna zu verlassen und anderswo hinzugehen. Auf diese Weise wurde das Wasser wieder rein. Als Maharaj Parikshit dies von Shukadev Goswami hörte, wurde er noch begieriger, von den Kindheitsspielen Krishnas zu hören. Er fragte Shukadev Goswami, auf welche Weise Krishna die Schlange Kalia bestrafte, die schon seit vielen Jahren in diesen Gewässern lebte. So begeisterte sich Maharaj Parikshit immer mehr für die transzendentalen Spiele Krishnas und mit großem Interesse stellte er viele Fragen. Shukadev Goswami erzählte daraufhin die Geschichte von der Schlange Kalia. Der Fluss Yamuna bildet an einer Stelle einen großen See, und in diesem See hatte sich die schwarze Schlange Kalia eingenistet. Von dem Gift der Schlange war die ganze Umgebung so verseucht, dass Tag und Nacht unablässig giftige Dämpfe aufstiegen. Flog zufällig ein Vogel über den See, stürzte er augenblicklich ins Wasser und verendete. Durch die giftigen Dämpfe der Yamuna waren alle Bäume und Gräser an den Flussufern abgestorben. Sri Krishna sah die Verheerung, die das Gift der großen Schlange angerichtet hatte. Der ganze Fluss vor Vrindavan war ein totes Gewässer. Krishna, der erschienen war, um alle störenden Elemente auf der Welt zu besiegen, kletterte daraufhin sofort auf einen großen Kadamba-Baum, der am Ufer der Yamuna stand. Der Kadamba-Baum, der runde gelbe Blüten trägt, ist im Allgemeinen nur im Gebiet von Vrindavan zu finden. Nachdem er die Spitze des Baumes erklommen hatte, band er sein Gürteltuch fester, und während er wie ein Ringkämpfer seine Arme schwang, sprang er weit in den giftigen See hinein. Der Kadamba-Baum, von dem Krishna sprang, war der einzige Baum, der nicht abgestorben war. Einige Kommentatoren sagen, der Baum sei auf der Stelle lebendig geworden, als er von den Lotusfüßen Krishnas berührt wurde. In einigen Puranas heißt es auch, dass Garuda, der ewige Träger Vishnus, wusste, dass Krishna in der Zukunft diese Tat vollbringen würde und dass er aus diesem Grunde etwas Nektar auf den Baum träufelte, um ihn am Leben zu halten. Als Krishna in das Wasser hineinsprang, trat der Fluss über seine Ufer, als wäre etwas sehr Großes und Schweres hineingefallen. Dieses Zeichen der Kraft Krishnas ist im Grunde nicht erstaunlich, denn er ist die Quelle aller Kräfte. Krishna schwamm wie ein großer, starker Elefant im Fluss umher und verursachte dadurch ein gewaltiges Rauschen, das bis zur Schlange Kalia drang. Der aufgeschreckte Kalia wusste, dass der Lärm nur eines bedeuten konnte. Jemand wagte einen Angriff auf seine Behausung. Weil Kalia dies nicht dulden konnte, tauchte er augenblicklich vor Krishna auf, und voller Verwunderung sah er, wie beachtenswert Krishnas anmutige Schönheit war. Krishnas Körpertönung glich der Farbe einer Gewitterwolke, und seine Beine glichen einer Lotusblume. Er war mit dem Shivatsa-Zeichen und mit Juwelen geschmückt und trug ein gelbes Gewand. Ein Lächeln spielte auf seinem lieblichen Gesicht, während er sich mit kraftvoller Gewandtheit in der Yamuna bewegte. Doch trotz der wunderschönen Erscheinung Krishnas fühlte Kalia grimmigen Zorn in seinem Herzen, und deshalb packte er Krishna mit seinen mächtigen Häuptern. Die Kuhhirtenjungen und die anderen Bewohner Vrindavans, die Krishna über alles liebten, konnten ihren Augen kaum trauen, als sie sahen, wie Krishna in die Umklammerung der Schlange geriet. Ein lähmendes Entsetzen überfiel sie. Alles, was sie besaßen, hatten sie Krishna gegeben. Ihre Zuneigung, ihr Eigentum, ihre Handlungen, ihr ganzes Leben, alles gehörte Krishna. Und als sie ihn in dieser Lage sahen, sanken sie, von Furcht überwältigt, zu Boden. Auch die Kühe, die Stiere und die kleinen Kälber wurden von großem Schmerz erfüllt und schauten voller Verzweiflung zu Krishna hinüber. Doch sie konnten in ihrer Angst nur bitterlich weinen und standen bewegungslos am Ufer, unfähig, ihrem geliebten Krishna zu helfen. Während dieser Geschehnisse am Ufer der Yamuna waren unheilvolle Zeichen zu sehen. Die Erde bebte, Meteore fielen vom Himmel und die Menschen zitterten an ihrer linken Seite. All dies sind Zeichen einer großen, unmittelbar bevorstehenden Gefahr. Als die Kuhhirten und auch Maharaj Nanda die düsteren Zeichen wahrnahmen, wurden sie von großer Besorgnis erfüllt. Besonders als sie auch noch erfuhren, dass Krishna ohne seinen älteren Bruder Balaram zu den Weidegründen gegangen war. Diese Nachricht steigerte die Angst der Eltern und der Kuhhirten, die sich über das Ausmaß der Energien Krishnas nicht bewusst waren, nur noch mehr. In ihrer großen Zuneigung zu Krishna wurden sie von Kummer und Besorgnis übermannt, denn nichts liebten sie mehr als Krishna, und sie hatten alles, was sie besaßen, ihm geweiht, ihr Leben, ihren Besitz, ihre Zuneigung, ihre Gedanken und ihre Handlungen. Weil sie so sehr an Krishna hingen, dachten sie, heute wird Krishna bestimmt etwas Schreckliches passieren. Gemeinsam verließen die Bewohner von Vrindavan das Dorf, um Krishna zu suchen. Die Schar bestand aus Kindern, jungen und alten Männern, Frauen, Tieren und allen möglichen Arten von Lebewesen. Sie wussten, dass Krishna ihr einziger Beschützer war. Während dieser Vorgänge stand Balaram, der Meister allen Wissens, ruhig lächelnd dabei. Er wusste, wie mächtig sein jüngerer Bruder Krishna war und dass es keinen Grund zur Aufregung gab, wenn dieser mit einer gewöhnlichen Schlange der materiellen Welt kämpfte. Deshalb war er persönlich nicht im geringsten besorgt. Aber die Bewohner Vrindavans waren verzweifelt und begannen nach Krishna zu suchen, indem sie seinen Fußspuren auf dem weichen Boden folgten. Und so näherten sie sich der Yamuna. Krishnas Lotusfüße hatten Spuren hinterlassen, auf denen die Zeichen einer Fahne, eines Bogens und eines Muschelhorns zu sehen waren. Von diesen Spuren wurden die Einwohner Vrindavans schließlich bis ans Flussufer geführt, wo sie die Kühe und die Knaben weinen sahen, weil sie hilflos zusehen mussten, wie die schwarze Schlange Krishna in ihrer Umklammerung zu erdrücken versuchte. Das steigerte die Verzweiflung der Bewohner Vrindavans nur noch mehr. Während Balaram über ihr Wehklagen lächelte, versanken die Einwohner von Vrajbhumi in einem Meer des Jammers. Denn sie dachten, nun sei es um Krishna geschehen. Obwohl die Einwohner von Vrindavan nicht viel über Krishna wussten, kannte ihre Liebe zu ihm keine Grenzen. Als sie sahen, wie Krishna mitten in der Yamuna von der Schlange Kalia umklammert wurde und wie die Knaben und Kühe am Ufer klagten, konnten sie nur noch an Krishnas Freundschaft denken und an sein lächelndes Gesicht, an seine süßen Worte und an ihre Erlebnisse mit ihm. Während sie so in Erinnerung versanken und glaubten, Krishna befinde sich nun in der Gewalt Kalias, schien es ihnen, als ob die drei Welten öde und leer geworden wären. Auch Sri Chaitanya sagt in einem seiner Gebete, dass ihm in seiner Trennung von Krishna alle drei Welten trostlos und leer erschienen. Das ist die höchste Stufe des Krishna-Bewusstseins. Fast alle Einwohner von Vrindavan hatten die höchste Stufe der ekstatischen Liebe zu Krishna erreicht. Als Mutter Yashoda an der Yamuna ankam, wollte sie sofort in den Fluss springen, und als man sie daran hinderte, fiel sie in Ohnmacht. Andere, die ebenso verzweifelt waren, weinten so sehr, dass ihnen die Tränen wie Regengüsse oder Wasserfälle aus den Augen strömten. Aber um Mutter Yashoda wieder zu Bewusstsein zu bringen, begannen sie, mit lauter Stimme über die transzendentalen Spiele Krishnas zu sprechen. Mutter Yashoda jedoch regte sich nicht, als sei sie tot, denn ihr ganzes Bewusstsein war auf das Gesicht Krishnas konzentriert. Nanda und die anderen Hirten, die alles, selbst ihr Leben Krishna hingegeben hatten, wollten sich ebenfalls in das Wasser der Yamuna begeben, doch Balaram hinderte sie daran, denn er besaß vollkommenes Wissen, und so wusste er, dass keine Gefahr drohte. 2 Stunden lang blieb Krishna wie ein gewöhnliches Kind im Griff der Würgearme Kalias. Doch als er sah, dass alle Einwohner von Gokula, seine Mutter, sein Vater, die Gopis, die Kuhhirtenjungen und Kühe nahe daran waren, ihr Leben aufzugeben und dass sie nichts mehr vor dem unmittelbaren Tod bewahren konnte, befreite er sich augenblicklich. Krishna dehnte seinen Körper aus, und als Kalia versuchte, ihn festzuhalten, spürte er einen starken Druck, und dieser Druck zwang ihn bald, die Umklammerung zu lockern. Schließlich blieb Kalia keine andere Möglichkeit, als die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, aus seinem Griff entkommen zu lassen. Dies schürte in Kalia rasende Wut, und seine Hauben blähten sich auf. Er stieß giftige Dämpfe aus seinen Nüstern, seine Augen loderten wie Feuer und Flammen züngelten aus seinen Mäulern. So richtete die vielköpfige Schlange ihren Blick auf Krishna und verharrte für kurze Zeit in unbeweglicher Haltung. Die Lippen mit gespaltenen Zungen leckend, beobachtete die Schlange Krishna mit doppelt aufgeblähten Hauben und mit giftigem Blick. Ohne zu zögern jedoch stürzte sich Krishna auf Kalia, genau wie Garuda, wenn er auf eine Schlange herabstößt. Der angegriffene Kalia suchte nach einer Gelegenheit, Krishna zu beißen, aber Krishna wich geschickt aus und schwamm um ihn herum. Während sich Kalia und Krishna auf diese Weise im Kreis bewegten, ermüdete die Schlange allmählich, und es war zu bemerken, dass ihre Kraft beträchtlich nachließ. Krishna zog nun plötzlich die Schlangenköpfe herunter und sprang auf sie. Die Lotusfüße des Herrn wurden durch die Strahlen, die von den Juwelen auf den Schlangenhäuptern ausgingen, rot gefärbt. Dann begann Krishna, der ursprüngliche Meister aller schönen Künste, zu denen auch das Tanzen gehört, auf den Köpfen der Schlange zu tanzen, obwohl sie sich ständig hin und her bewegten. Als die Halbgötter auf den höheren Planeten dies sahen, ließen sie Blumen vom Himmel regnen, schlugen ihre Trommeln, spielten auf verschiedenartigen Flöten und sangen viele Lieder und Gebete. Auf diese Weise zeigten die Bewohner des Himmels, wie die Gandharvas, Siddhas und andere Halbgötter ihre Freude. Während Krishna auf den Köpfen der Kalia-Schlange tanzte, versuchte sie ständig, ihn mit einem ihrer Köpfe herunterzustoßen. Kalia besaß ungefähr 100 Köpfe, aber Krishna behielt sie alle unter Kontrolle. Er fing an, Kalia mit seinen Lotusfüßen zu treten. Und das war mehr, als die Schlange ertragen konnte. Allmählich war Kalia so weit, dass er nur noch um sein nacktes Überleben kämpfte. Er spie üblen Geifer und stieß sengende Feuerflammen aus. Während er giftige Substanzen aus seinem Inneren hervorwürgte, verringerten sich die Reaktionen auf seine Sündenlast. Mit verzweifelter Wut kämpfte er um sein Leben, während er immer wieder versuchte, einen seiner Köpfe zu heben und den Herrn zu töten. Sofort sprang der Herr auf den Kopf, der zum Biss ausholte, trat ihn mit seinen Lotusfüßen und tanzte auf ihm weiter. Im Grunde glich die Szene mehr und mehr einer Verehrung der höchsten Persönlichkeit Gottes Sri Vishnu, und das Gift, das den Mäulern der Schlange entströmte, ähnelte einer Blumenopferung. Bald jedoch begann Kalia, statt Gift Blut zu speien. Er war völlig erschöpft, und sein ganzer Körper schien von den Tritten des Herrn wie zerbrochen. Innerlich aber begann Kalia allmählich zu verstehen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist, und so kam er zum Punkt, wo er sich Krishna ergab. Kalia erkannte, dass Krishna der höchste Herr ist, der Meister aller Meister. Als die Frauen Kalias, die Nagapatnis, sahen, dass ihr Mann durch die Tritte des Herrn, in dessen Körper das gesamte Universum ruht, bezwungen wurde, kamen sie schnell herbei, um dem Herrn ihre Verehrung darzubringen, wobei ihnen in der Eile jedoch Kleidung, Haar und Schmuck durcheinander gerieten. Auch sie unterwarfen sich dem höchsten Herrn. So erschienen sie zusammen mit ihren Kindern vor dem Herrn, um ihm ihre Gebete darzubringen. Sie warfen sich am Ufer der Yamuna zu Boden und erwiesen auf diese Weise Krishna ihre achtungsvollen Ehrerbietungen. Die Nagapatnis wussten, dass Krishna die Zuflucht aller hingegebenen Seelen ist. Und sie wollten den Herrn mit ihren Gebeten erfreuen, um ihren Mann vor der drohenden Gefahr einer harten Bestrafung zu bewahren. Die Nagapatnis begannen mit ihren Gebeten und sprachen: O lieber Herr, du bist jedem gleichgesinnt. Für dich gibt es keinen Unterschied zwischen deinen Söhnen, Freunden und Feinden. Deshalb hast du auch mit der Bestrafung, die du Kalia gütigerweise erteilt hast, völlig gerecht gehandelt. O Herr, du bist mit der besonderen Absicht erschienen, alle störenden Elemente auf der Erde zu vernichten. Und weil du die absolute Wahrheit bist, gibt es keinen Unterschied zwischen deiner Barmherzigkeit und deiner Strafe. Uns scheint es daher, dass die Bestrafung Kalias im Grunde eine Segnung ist. Wir betrachten diese Strafe als große Gnade für uns, denn jemand, der von dir bestraft wird, wird von allen Reaktionen auf seine vergangenen sündhaften Handlungen befreit. Es ist offensichtlich, dass das Wesen, das in diesem Schlangenkörper lebt, früher ungeheuer viele Sünden auf sich geladen haben muss. Denn warum sonst musste es den Körper einer Schlange annehmen? Durch das Tanzen auf seinen Köpfen hast du alle Reaktionen auf seine sündhaften Handlungen vernichtet, die er begangen hat, weil er den Körper einer Schlange besitzt. Es ist deshalb ein großes Glück, dass du zornig geworden bist und ihn auf diese Weise bestraft hast. Doch wundern wir uns sehr, wie es Kalia gelungen ist, dich so gütig zu stimmen. Er muss dich wohl in seinem früheren Leben durch viele religiöse Handlungen erfreut haben. Die Bußen und Entsagungen, die er auf sich nahm, müssen so groß gewesen sein, dass jeder ihn dafür rühmte. Und er muss wohltätige Werke zum Wohl aller Lebewesen des Universums vollbracht haben. Die Nagapatnis bestätigen hier, dass man nicht mit Krishna in Verbindung kommen kann, ohne in seinen früheren Leben durch hingebungsvollen Dienst fromme Tätigkeiten ausgeführt zu haben. Wie Sri Chaitanya in seinem Shikshastaka sagt, muss man hingebungsvollen Dienst ausführen, indem man demütig den Hare Krishna Mantra chantet, sich niedriger dünkt als das Stroh in der Gasse und immer bereit ist, anderen Ehre zu erweisen, ohne Ehre für sich selbst zu erwarten. Die Nagapatnis fragten sich, wie es möglich sein konnte, dass Kalia einerseits als Folge schwerer sündigen Handlungen den Körper einer Schlange erhalten hatte und andererseits mit dem Herrn in Verbindung kommen konnte, ja sogar von den Lotusfüßen des Herrn berührt wurde. Zweifellos konnte es sich hierbei nicht um das gewöhnliche Ergebnis frommer Werke handeln. Diese beiden widersprüchlichen Tatsachen verwunderten sie also, und deshalb beteten sie: O Herr, wir sind verwundert, dass Kalia so vom Glück begünstigt ist, dass er den Staub deiner Lotusfüße auf seinem Kopf tragen darf. Dieses Glück ersehnen sich große Heilige. Und selbst die Glücksgöttin nahm harte Entsagungen auf sich, um mit dem Staub deiner Lotusfüße gesegnet zu werden. Wie kommt es also, dass Kalia diesen Staub so leicht erhielt? Wir haben aus maßgeblicher Quelle gehört, dass diejenigen, die mit dem Staub deiner Lotusfüße gesegnet sind, nicht einmal die höchste Stellung innerhalb dieses Universums, das Leben als Brahma erstreben und dass sie sich auch nicht nach dem Thron der himmlischen Planeten oder nach der Herrschaft über die Erde sehnen. Solche Menschen begehren nicht, als Könige über die Planeten oberhalb der Erde, wie Siddhaloka, zu regieren. Und sie streben auch nicht nach den mystischen Kräften, die man durch bestimmte Yoga-Übungen erhält. Auch versuchen die reinen Geweihten nicht, durch Befreiung eins mit dir zu werden. O Herr, obwohl Kalia in einer Lebensform geboren wurde, die von den abscheulichsten Erscheinungsweisen der materiellen Natur beherrscht wird, begleitet von der Eigenschaft des Zorns, hat dieser König der Schlangen etwas erreicht, was man nur äußerst selten erlangt. Die Lebewesen, die innerhalb des materiellen Universums von Planet zu Planet wandern und eine Lebensform nach der anderen annehmen, können allein durch deine Barmherzigkeit sehr leicht die höchste aller Segnungen erhalten. Im Chaitanya Charitamrita wird bestätigt, dass die Lebewesen im materiellen Universum von einer Lebensform zur anderen wandern, dass aber durch die Barmherzigkeit Krishnas und des spirituellen Meisters der Same des hingebungsvollen Dienstes in ihnen aufgehen kann, wodurch der Pfad der Befreiung geebnet wird. Die Nagapatnis fuhren fort. Wir bringen dir unsere respektvollen Ehrerbietungen dar. O Herr, denn du bist die höchste Person, die als Überseele in jedem Lebewesen wohnt. Obwohl du zur kosmischen Manifestation transzendental bist, ruht alles in dir. Du bist die personifizierte, unüberwindliche, ewige Zeit. Die gesamte Zeitenergie existiert in dir. Und daher bist du der Beobachter und die Verkörperung der gesamten Zeit, die in Form von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Monaten, Tagen, Stunden und Augenblicken wahrgenommen wird. Mit anderen Worten, o Herr, du siehst in vollkommener Weise alle Ereignisse, die sich zu jeder Sekunde, zu jeder Stunde, an jedem Tag, in jedem Monat, in jedem Jahr, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft ereignen. Du selbst bist die universale Form, und dennoch bist du verschieden von diesem Universum. Du bist eins mit dem Universum und gleichzeitig verschieden von ihm. Wir bringen dir deshalb unsere respektvollen Ehrerbietungen dar. Du bist das gesamte Universum und dennoch bist du der Schöpfer des Universums. Du bist der Kontrollierende und der Erhalter des Universums und du bist seine ursprüngliche Ursache. Obwohl du in diesem Universum durch deine drei qualitativen Inkarnationen Brahma, Vishnu und Maheshwara gegenwärtig bist, bist du dennoch transzendental zur materiellen Schöpfung. Obwohl du die Ursache für das Erscheinen aller Arten von Lebewesen bist, ihrer Sinne, ihres Lebens, ihres Geistes und ihrer Intelligenz, kannst du nur durch deine innere Energie erkannt werden. Wir erweisen dir daher unsere respektvollen Ehrerbietungen, der du das Zentrum der gesamten Schöpfung bist. Du bist unbegrenzt, feiner als das Feinste, und du bist allwissend. Viele verschiedene spekulierende Philosophen versuchen dich zu erreichen. Du bist das letztliche Ziel aller philosophischen Bemühungen, und im Grunde bist du es, den alle Philosophen in ihren verschiedenen Lehren beschreiben. Wir erweisen dir deshalb unsere respektvollen Ehrerbietungen, denn du bist der Ursprung aller Schriften und die Quelle des Wissens. Du bist die Wurzel aller Beweise und du bist die höchste Person, die uns das höchste Wissen geben kann. Du bist die Ursache aller möglichen Wünsche und du bist die Ursache jeglicher Zufriedenstellung. Du bist die Personifikation der Veden. Deshalb bringen wir dir unsere respektvollen Ehrerbietungen dar. O lieber Herr, du bist die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, und du bist der höchste Genießer, der nun als der Sohn Vasudevas erschienen ist, welcher eine Manifestation des reinen Zustandes der Tugend ist. Du bist die Gottheit, die Geist und Intelligenz beherrscht, Pradyumna und Aniruddha, und du bist der Herr aller Vaishnavas. Durch deine Erweiterung als Chaturvyuha, als Vasudev, Shankarshan, Aniruddha und Pradyumna bist du die Ursache für die Entwicklung von Geist und Intelligenz. Nur durch dein Wirken wird ein Lebewesen von Vergessen bedeckt oder entdeckt seine wirkliche Identität. Dies wird im 15. Kapitel der Bhagavad Gita bestätigt. Der Herr weilt als Überseele im Herzen eines jeden Lebewesens. Und aufgrund seiner Anwesenheit vergisst ein Lebewesen seine Identität oder belebt sein ursprüngliches Bewusstsein. Wir können bis zu einem gewissen Maße verstehen, dass du dich in unserem Herzen als der Zeuge all unserer Handlungen aufhältst. Aber es ist sehr schwierig, deine Anwesenheit richtig zu erkennen, obwohl wir uns alle darüber bis zu einem gewissen Grade bewusst sind. Du bist der höchste Gebieter über die materielle und die spirituelle Energie. Deshalb bist du, obwohl du von der kosmischen Manifestation verschieden bist, unter allen Umständen der höchste Kontrollierende. Du bist der Beobachter, der Schöpfer und die Substanz der kosmischen Manifestation. Deshalb bringen wir dir unsere respektvollen Ehrerbietungen dar. O Herr, mit der Schöpfung der materiellen Manifestation hast du persönlich nichts zu tun. Vielmehr kannst du einfach durch die Entfaltung deiner verschiedenen Energien, nämlich der Erscheinungsweise der Tugend, der Leidenschaft und der Unwissenheit, die kosmische Manifestation erschaffen, erhalten und vernichten. Einfach durch deinen Blick über die materielle Energie kannst du, der Gebieter über die Zeit, das Universum erschaffen und die verschiedenen Kräfte der materiellen Natur ins Dasein rufen, die dann die verschiedenen Lebewesen unterschiedlich beeinflussen. Deshalb kann niemand begreifen, auf welche Weise dein Wille hier in dieser Welt ausgeführt wird. Lieber Herr, du hast dich in die drei Hauptgottheiten des Universums, Brahma, Vishnu und Shiva, erweitert, um Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung durchzuführen. Aber dein Erscheinen als Sri Vishnu hat den besonderen Zweck, allen Lebewesen zum wirklichen Wohl zu verhelfen. Deshalb wird denjenigen, die voller Frieden sind und nach dem höchsten Frieden streben, empfohlen, deine friedbringende Form Sri Vishnu zu verehren. O Herr, bitte erhöre unsere Gebete. Du weißt, was es für uns bedeutet, wenn diese arme Schlange nun stirbt. Du weißt, dass wir Frauen von unseren Ehemännern abhängig sind. Deshalb flehen wir dich an, Kalia, unserem Ehemann gütigerweise zu verzeihen. Denn wenn diese Schlange stirbt, geraten wir in große Not. Nur um unseretwillen, bitte, vergib dem armseligen Frevler. O Herr, jedes Lebewesen stammt von dir ab und jedes wird von dir am Leben erhalten. Ebenso ist es mit Kalia und deshalb bitten wir dich, ihm zu vergeben, denn er hat dich zweifellos nur deswegen so schwer beleidigt, weil er deine Macht nicht kannte. Wir bitten dich also, ihm für dieses eine Mal noch zu vergeben. O Herr, wir dienen dir mit Liebe, weil wir deine ewigen Dienerinnen sind. Du kannst uns befehlen und von uns verlangen, was immer du beliebst. Wenn ein Lebewesen bereit ist, stets deinen Anweisungen zu folgen, kann es von jeglicher Verzweiflung frei werden. Nachdem sich Sri Krishna die Gebete der Nagapatis angehört hatte, erlöste er Kalia von seiner Strafe. Kalia war durch die Tritte des Herrn bewusstlos geworden. Doch als die Strafe von ihm genommen wurde und er sein Bewusstsein wiedererlangte, kehrten seine Lebenskraft und die Fähigkeiten seiner Sinne zurück. Mit gefalteten Händen begann er, demütig zum höchsten Herrn Sri Krishna zu beten. Mein lieber Herr, ich bin in einer solch abscheulichen Lebensform geboren worden, dass ich von Natur aus niederträchtig und neidisch bin. Da ich mich in diesem Körper in finsterer Unwissenheit befinde. Du weißt sehr gut, o Herr, dass es sehr schwierig ist, die natürlichen Triebe aufzugeben, obwohl das Lebewesen gerade durch diese Triebe gezwungen wird, von einem Körper zum nächsten zu wandern. Auch in der Bhagavad Gita wird bestätigt, dass es äußerst schwierig ist, der Gewalt der materiellen Natur zu entkommen, dass die materielle Natur aber keine Macht mehr über den hat, der sich der höchsten Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, ergeben hat. Kaliya fuhr fort. Lieber Herr, du bist der Ursprung der Erscheinungsweisen der materiellen Natur, durch die dieses Universum erschaffen wird. Und du bist die Ursache für die verschiedenen Bewusstseinszustände der Lebewesen, durch die sie ihre verschiedenen Körper erlangt haben. O Herr, ich bin als Schlange geboren worden, und deshalb bin ich von Natur aus bösartig. Wie sollte es mir also ohne deine Barmherzigkeit möglich sein, diese Eigenschaften aufzugeben? Es ist sehr schwierig, der Gewalt Mayas zu entkommen. Denn da Maya deine Energie ist, kann sie uns für Ewigkeiten gefesselt halten. Deshalb, lieber Herr, vergib mir gütigerweise meine unvermeidbaren materiellen Neigungen. Nun kannst du mich ganz nach deinem Belieben bestrafen oder erlösen. Nachdem der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, der die Rolle eines kleinen Menschenkindes spielte, diese Gebete gehört hatte, gab er der Schlange folgenden Befehl. Verlass augenblicklich diesen Ort und begib dich in den Ozean. All deine Kinder, deine Frauen und deine Besitztümer kannst du mit dir nehmen. Aber mach dich jetzt ohne Verzögerung auf den Weg. Vergifte in Zukunft nie mehr das Wasser der Yamuna, denn meine Kühe und meine Kuhhirtenjungen sollen es ohne Bedenken trinken können. Der Herr sagte darauf, dass der Befehl, den er der Kaliya-Schlange erteilt habe, an alle weitergesagt werden solle, so dass sich niemand mehr vor Kaliya zu fürchten brauche. Jeder, der diese Erzählung von der Schlange Kaliya und ihrer Bestrafung vernimmt, wird nicht mehr den Neid der Schlangen zu fürchten brauchen. Der Herr erklärte des Weiteren, wer im Kaliya-See badet, wo einst meine Kuhhirtenfreunde und ich gebadet haben, oder wer, nachdem er für einen Tag gefastet hat, den Vorvätern mit diesem Wasser ein Opfer darbringt, wird von allen sündhaften Reaktionen befreit. Der Herr versicherte Kaliya außerdem, du kamst hierher, weil du dich vor Garuda fürchtetest, der zu deinem paradiesischen Eiland im Ozean gekommen war, um dich zu fressen. Wenn Garuda aber die Markierung sieht, die ich mit meinen Lotusfüßen auf deinem Kopf hinterlassen habe, wird er dich in Ruhe lassen. Der Herr war mit Kaliya und seinen Frauen sehr zufrieden. Gleich nachdem die Frauen seinen Befehl vernommen hatten, begannen sie, ihn mit reichen Opfergaben, wie schönen Gewändern, Blumen, Girlanden, Juwelen, Geschmeide, Sandelholzpasten, Lotusblumen und wohlschmeckenden Früchten zu verehren. Auf diese Weise erfreuten sie den Herrn Garudas, vor dem sie sich so sehr gefürchtet hatten. Dann verließen sie, dem Befehl Krishnas folgend, die Yamuna. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 16. Kapitel des Krishna-Buches. Krishna bezwingt die Schlange Kaliya.